Get Happy. Bewusster leben, zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.
Und ich sage hallo, ihr Lieben. Wie schön, dass ihr auch in dieser Woche wieder mit am Start seid. Ich hoffe, es geht euch gut und dass ihr euch in diesem Moment an einem mindestens so schönen Ort befindet wie ich. Denn nachdem ich in den letzten 3 Jahren so gut wie überhaupt keinen Urlaub gemacht habe, habe ich mir für dieses Jahr vorgenommen, ich verbinde viel öfter das Schöne mit dem Nützlichen und darf diese Podcast-Folge auf der traumhaften Baleareninsel Mallorca aufzeichnen. Ich nehme euch von Herzen gerne mit hierhin und schicke euch positive Insel-Vibes und jede Menge Sonnenschein. In dieser Woche sprechen wir über die vielschichtigen Folgen von traumatischem Stress in der Kindheit, die später, wenn wir erwachsen sind, häufig als solche nicht erkannt werden. Und wir sprechen in diesem Zusammenhang auch über die Stoffwechselerkrankung Hämopyrolactamurie, kurz HPU. Die Zahl der Betroffenen ist groß, die HPU aber nur wenig bekannt. Sie bedeutet einen massiven Verlust an wichtigen Mikronährstoffen. Sie kann sich vererben oder auch erworben werden, weil sie im dringenden Verdacht steht, stressinduziert zu sein. In der Schulmedizin wird sie als Krankheit bislang nicht anerkannt. Carina Brag ist unter anderem Ayurveda-Therapeutin, Dozentin, hat sich viele Jahre an der Europäischen Akademie für Ayurveda ausbilden lassen, ist dreifache Buchautorin und sie begleitet Menschen, die unter Traumafolgesymptomen oder der HPU leiden. Und ich darf sie hier in ihrer traumhaft schönen Heimat besuchen und das ist Mallorca. Hallo, liebe Carina.
Liebe Kati, bienvenido, wie man hier sagt. Ich bin noch ganz berührt davon, dass das ja alles so ganz unverhofft geklappt hat, dass wir heute hier zusammensitzen. Und ich freue mich so sehr, weil ich dich ja auch schon lange, lange kenne, wenn auch nur über Internet, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, hier zusammenzusitzen. Ich bin sehr berührt und ein bisschen überwältigt.
Ah, wie schön. Ich hoffe auf eine gute Art und Weise.
Auf eine super gute Art und Weise.
Ich freue mich wahnsinnig mit dem über den Austausch mit dir, liebe Carina, weil ich ihn für wichtig halte, denn wir zwei haben in unserem Leben einige Parallelen. Und ich spreche ja in meinem Buch und auch im Podcast im Grunde genommen ja immer nur über meine Geschichte, über meine Symptome, was sich so in den letzten Jahren von alleine ausgeschlichen hat, wo ich neue Ansätze finden konnte. Und ich finde das total wertvoll, auch mal andere Menschen zu Wort kommen zu lassen, die ähnliche Erfahrungen geteilt haben, weil ja im Grunde genommen diese Heldenreisen, die wir hinter uns haben, beziehungsweise auf der wir natürlich, wie wir wissen, immer noch sind, wenn wir diese Geschichten anfangen zu erzählen und uns auszutauschen, dann können viele Menschen feststellen, krass, da gibt's ja noch viel mehr wie mich. Und diese Geschichten machen einfach unglaublich Mut. Und deswegen werden wir nicht nur über HPU sprechen und über Traumafolgestörungen, sogenannte oder lieber Symptome, ist das Wort, das ich auch sehr viel lieber mag, sondern wenn du magst, auch ein bisschen über dich.
Gerne.
Du lebst seit 10 Jahren auf Mallorca.
Richtig.
Und es war ein bisschen auch dein Nervensystem, was dich hierhin verfrachtet hat. Magst du uns mal mitnehmen in deine Geschichte?
Ja, sehr gerne. Beginn? Also das ist durchaus richtig. Im Nachblick kann ich sagen, ich war einfach an einem Punkt in Deutschland angekommen, wo ich das Gefühl habe, ich drehe am Rad. Ja, also wo mich einfach ganz viele Sachen extrem gestresst haben. Und die Aussicht auf ein Leben außerhalb, ich war kaum mal aus Frankfurt, das ist natürlich auch ein sehr belebtes Pflaster. Mhm. Also die Aussicht darauf, ein Leben viel mehr in der Natur verbringen zu können, viel mehr an den Gesetzen, an den Rhythmen der Natur zu leben, das war für mich damals wirklich ein wirklicher Rettungsanker. Und deswegen haben wir dann auch, mein Mann wollte das aber auch, der wollte auch gerne nach Mallorca ziehen. Und so haben wir das relativ spontan entschieden. Wir wollten also nicht auf die sogenannte Rente warten, sondern haben gesagt, wir machen das jetzt und haben auch wirklich alles zu Hause aufgegeben und sind losgezogen. Und dieses Ankommen auf Mallorca, wir leben ja auf einer Finca und da gibt es viel Natur drumherum, keine Straßenbeleuchtung, keine Autolärmbelästigung, nur Tiergeräusche. Und das war für mich erstmal so, uff, ich bin da, ich komme bei mir an. Ich fange an zu regenerieren. Also ich bringe meinen Körper in eine gesunde, natürliche Umgebung. Und das war ja für mein Nervensystem, ich kann es gar nicht beschreiben, die absolute Erholung.
Mhm.
Ja. Ist es heute noch? Mhm. Wobei ich auf dem Weg dann auch festgestellt habe, in den letzten 10 Jahren, dass da auch noch was zu tun war, dass da wirklich Traumafolge-Symptome waren, die auch dort nicht von alleine weggegangen sind, die ich dann angegangen bin, um es mal mit dem blöden Wort zu sagen. Dann auch, wie du auch bei der Ausbildung von der Verena dabei dann irgendwann gelandet bin. Und so nahm das alles seinen Lauf. Und ich kann nur sagen, das war damals eine sehr intuitive Entscheidung, das zu machen. Also viele Menschen haben uns natürlich auch abgeraten, weil wir hatten alles, was man so gemeinhin sagt, das ist gut, wenn man ein Haus hat und man hat einen Job und so. Und dann sollte man auch möglichst da bleiben, wo man ist.
Sollte man.
Genau. Und wir hatten eben das Gefühl, nein, wir wollen noch mal was anderes erleben. Und für meinen Mann war es eine andere Intention als für mich. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, dass ich hier auf Mallorca wirklich mit den, also allein mit der Natur so eng zusammenlebe, also mit den Rhythmen, mit der Sonne, mit dem Wind, manchmal auch mit dem Regen hier auf Mallorca, dass allein das für mich schon so erdend war, um das Wort vielleicht zu benutzen, was man auch erstmal definieren muss manchmal. Aber ich sag mal, mich angekommen zu fühlen, auch viel mehr in mir und nicht mehr so vielen Reizen auch ausgesetzt. Ja? Weil das ist ja für uns, die wir Traumaprobleme oder Traumafolgesymptome haben, oft auch ein riesiges Problem, dass viele Reize einfach so schwer auszuhalten sind. Und wenn man aus so einem hektischen Umfeld kommt, wie wir damals, das war einfach nur noch ein Durchatmen erstmal.
Was waren die Symptome, die dich belastet haben?
Also ich habe immer das Gefühl gehabt, mir ist alles zu viel. Das war so mein Grundsatz. Ne? Also ich bin ganz oft wirklich von Erschöpfung geplagt gewesen, von Müdigkeit. Ich habe viele Infekte gehabt. Ich war emotional manchmal auch unausgeglichen, um es mal dezent zu sagen. Konzentrationsschwierigkeiten hatte ich als Kind aber schon. Also so eine ich würde mal, wenn ich jetzt einen Satz drüber sagen würde, würde ich sagen, ich habe mich eigentlich immer überfordert gefühlt. Mein Nervensystem war damals schon sehr überreizt und meine Sensibilität gegenüber Geräuschen, gegenüber Menschenmengen, gegenüber einfach zu viel Arbeit zum Beispiel auch, war einfach sehr, war sehr dünn genäht.
Also ähnlich wie bei mir im Grunde genommen.
Ja.
Und körperliche Symptome, kamen da welche dazu? Migräne ist ja auch so ein Klassiker oder Rückenschmerzen.
Rückenschmerzen, ja. Migräne hatte ich, als ich jünger war. Da war ich dann nach den Geburten irgendwie durch. Das war wohl auch ein bisschen hormonell bedingt. Nein, ich würde sagen, die Erschöpfung und die Müdigkeit und dieses Überlastungsgefühl, das war wirklich das Leitsymptom. Und ich habe so viel probiert, Kathi. Ich war bei den Homöopathen, ich war bei den Osteopathen. Ich habe natürlich auch viele Ayurveda-Kuren gemacht in der Zeit, habe mich da ganz streng auch nach ayurvedischer Ernährung und Lebensführung gerichtet. Aber es wurde irgendwie nie, also es wird schon ein bisschen besser. Ich meine, ich weiß ja nicht, wie es gewesen wäre, wenn ich all das nicht gemacht hätte.
Das finde ich übrigens einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Also auch wenn bei Social Media steht aktuell die Psychotherapie manchmal etwas unter Beschuss und das finde ich wirklich problematisch, weil wir können ja immer sagen, das hat bei mir nichts gebracht, aber das wissen wir ja streng genommen gar nicht.
Exakt.
Wir wissen gar nicht, wie es uns ohne die 2 Jahre Gesprächstherapie gegangen wäre. Und ich finde, da darf man die Linse ein bisschen größer machen, weil, und da würden mich deine Gedanken dazu interessieren, wir ja im Rückblick immer erst sehen, welchen Weg wir schon gegangen sind. Wenn wir drinstecken, haben wir immer das Gefühl, hier tut sich nichts. Aber das ist einfach nicht richtig. Sondern es mag sein, dass es mal Peaks nach oben und unten gibt, aber die Richtung ist doch immer die gleiche. Und die geht immer nach vorne. Und deswegen finde ich das wichtig und schön, dass du das auch nochmal sagst, weil ich sehe es genauso.
Ja, ich habe viel abgefangen einfach damit. Ne?
Ja.
Also es hätte wirklich auch viel schlimmer kommen können, glaube ich, wenn ich all das nicht gemacht hätte, was ich da so alles gemacht habe. Ich bin natürlich auch viele Umwege dadurch gegangen. Ich bin nämlich nicht direkt zur Psychotherapie und nicht direkt zur Traumaintegration gekommen, sondern habe viele auch spirituelle, esoterische, energetische, keine Ahnung was alles, Umwege gewählt, um dann am Ende doch da zu landen, wo wirklich wo das größte Problem lag, nämlich im Trauma.
die, ich meine auch da, ne, gegen Energiearbeit und auch das Spirituelle, das hatte vielleicht auch seine Notwendigkeit auf deiner Reise. Wir wissen es ja nie.
Genau, wie du es schon gesagt hast, was wäre gewesen, hätte ich all das nicht gemacht. Das weiß man nie. Das ist wohl richtig. Ja?
Genau.
Und es hat mich sicherlich ganz lange sehr stark unterstützt. Aber bis ich dann wirklich an das Pudels Kern gekommen bin, hat es halt ein bisschen gedauert. Und ich würde auch heute im Nachklang behaupten, dass das auch so ein kleiner Trick unseres Unterbewusstseins ist. Also sich mit vielen Dingen zu beschäftigen, die drumherum liegen, statt wirklich an das zu gehen, was eben auch schmerzhaft ist.
Und dann, finde ich, ist es auch kein Umweg, sondern eigentlich so ein bisschen ein Entschleuniger. Weil auf meiner Reise doch nichts, jetzt fliegt hier gerade ein riesiger gelber Schmetterling ums Haus. Und ich hoffe, man hört das Windspiel ein bisschen im Hintergrund, weil das ist wirklich irre schön. Wenn ich zurückblicken müsste, war das, was ich wirklich auch im Nachhinein in Frage stellen würde, ist die Gefahr der Retraumatisierung. Also ich finde jetzt, dieses sogenannte, ja auch nicht besonders positiv behaftete Spiritual Bypassing. Also ich suche alle Antworten in der Astrologie, ich suche alle Antworten in der Energiearbeit, ich suche alle Antworten in der Ernährung. Auch das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Finde ich gar nicht so dramatisch, sondern zutiefst menschlich, oder?
Das ist eine Schutzfunktion, auch eine Schutzstrategie, ne?
Ja, und vielleicht auch die Wahrheit so, es ist ja so ein bisschen das Anerkennen der kompletten Wahrheit, der Bedingungslosen über uns selbst und unsere Geschichte. Und diese Wahrheit ja auch in kleinen Portionen zu servieren und nicht bäm.
Ja, am Ende ist sowieso immer alles richtig so, wie es war.
Genau.
Auch das ist manchmal ein ganz hilfreicher Satz, wenn man sich den wirklich mal in Ruhe auf der Zunge zergehen lässt, weil die Realität immer in Frage zu stellen, ja, das ist fraglich, ne? Also die Dinge passieren so, wie sie passieren sollen, und es ist unsere Betrachtungsweise, die das in richtig oder falsch einordnet, aber ich sage immer, wenn es nicht so hätte sein sollen, dann wäre es anders gewesen.
Das glaube ich auch. Ja. Dieses konstante Gefühl der Überforderung ist etwas, das die meisten Menschen mit Traumafolgen sehr, sehr gut kennen, weil wir ja auf der einen Seite hochfunktionell sind und dafür aber natürlich einen sehr hohen Preis bezahlen. Und ich erinnere mich daran, dass dann irgendwann diese Verzweiflung kommt, weil wir feststellen, oder weil ich festgestellt habe, ich kann eigentlich gar nicht mehr hochfunktionell sein. Was muss ich tun, um wieder zu funktionieren? Also anstatt mir die Frage zu stellen, was kann ich tun, um aus diesem hochfunktionellen Modus, der ja auch meine Überlebensstrategie war, herauszufinden, was kann ich tun, einnehmen, kompensieren, damit ich wieder hochfunktionell bin? Wie war das bei dir?
Ich habe mir diese Fragen überhaupt nicht gestellt nach Funktionalität. Ich habe einfach nur funktioniert. Also mir war das gar nicht
Ich glaube, bei mir war es ähnlich, ehrlich gesagt. Ja.
Weil das war für mich so von Kind an verankert, dass das meine Normalität war. Die hätte ich gar nicht in Frage gestellt, weil mir gar niemand aufgezeigt hat, hey, das Leben kann ja auch ganz anders sein, wenn du nicht im Funktionsmodus bist. Und ich glaube, selbst die ersten Male, in denen dieses Wort gefallen ist, habe ich das auch gar nicht registriert. Ja. Und wenn heute Menschen zu mir kommen, oder ich frage mich das selbst auch immer wieder, wenn du wieder funktionierst oder wenn es dir wieder besser geht, warum möchtest du das? Mhm. Ja? Also warum möchtest du wieder mehr Energie haben? Warum möchtest du traumalos haben? Warum möchtest du mit Anteilen besser klarkommen? Was ist eigentlich der Grund dafür? Und ich sage, wenn es darum geht, dass du wieder zurück ins Alte rennen möchtest, überleg dir das gut. Ja, dann ist es so eine Umzufrage. Ja, ich meditiere, ich ernähre mich gesund, ich beschäftige mich mit meinem Trauma, um am Ende wieder besser zu funktionieren. Und dann drehen wir uns immer in der gleichen Schleife.
Super wichtig. Ähnlich bei toxischen Beziehungen, das beobachte ich auch, wenn Menschen zu mir kommen, dass sie eigentlich im Kern nach Strategien suchen und bei mir Unterstützung sich erhoffen, damit ich ihnen beibringe, wie sie besser in der toxischen Beziehung klarkommen.
Genau.
Und das ist ein Satz, den ich von Verena gelernt habe, dann mache ich mich zur Komplizin der Umstände.
Der fiel mir auch gerade ein, den habe ich auch gelernt.
Das ist ein super Satz und da hat sie den Nagel einfach mit auf den Kopf getroffen. Und jeder, der in einer sogenannten toxischen Beziehung schon mal gefangen war, weiß, aus eigener Erfahrung, dass das nicht so einfach ist, da auszusteigen, sondern dass es sehr komplex ist und dass es ein langer Prozess sein kann, weil diese Dynamiken eben so diffus sind und tief in uns verankert sind. Aber jetzt komme ich ein bisschen vom Thema weg. Aber da ist die Dynamik eine ähnliche.
Richtig.
Ja, das finde ich eine gute Frage. Mhm. Warum willst du das?
Warum willst du, dass es dir besser geht?
Ja. Ja. Um wieder besser zu funktionieren.
Ja. Und dann wird relativ schnell klar, was unser Mechanismus ist.
Ja, genau.
Und dann kommt derjenige auch sehr schnell selbst drauf.
Ja. Mhm. Wann ist dir der Begriff Trauma das erste Mal begegnet? In Zusammenhang mit deiner eigenen Geschichte? Weil ich dachte ja auch lange, ja, Unfall hatte ich ja nicht.
Nee, also es ist gar nicht so lange her. Das hat ja so ein bisschen Wind aufgenommen in den letzten 4, 5, 6 Jahren,
ja,
der Begriff. Würde ich jetzt mal so überschlagen. Und ich würde sagen, viel länger ist es mir auch nicht so nahe gekommen, dass ich mich damit beschäftigt hätte. Mhm. Na klar, Trauma hört man, das Wort kennt man. Man verbindet es in der Regel mit einem Monotrauma, mit einem Unfall oder irgendwelchen anderen einzelschicksalhaften Ereignissen. Aber ja nicht mit Entwicklungstrauma, nicht mit Beziehungstrauma. Ja. Mhm. Also das ist mir, ich glaube, ganz viel Aufklärungsarbeit hat da tatsächlich Verena König geleistet für mich. Also da habe ich gehorcht und habe gesagt, was sie da erzählt, das kenne ich alles. Ach, das ist Trauma. Ach, guck an. Ja. Und dann habe ich auch, wie gesagt, ja, mir habe ich noch nicht gesagt, glaube ich, eine Psychotherapie gemacht. Und das war auch soweit gut. Die Dame arbeitete mit EMDR und hat mir auch eine Menge geholfen. Aber da war auch noch nicht wirklich Traumawissen da. Also außer, dass man EMDR halt gemacht hat, muss ich so nachklang sagen. Und deswegen war es für mich ganz wichtig, dass ich neben meiner Therapie eben mich da so selbst informieren konnte, dass es einfach mal hochkam, dieses Thema, und auch zugänglich wurde. Und irgendwann habe ich gerafft, ja Mensch, ich gehe ja ganz oft völlig dysreguliert nach so einer Sitzung da aus der Praxis raus. Ist das denn richtig? So. Und dieses sich selber drum kümmern und die eigene Gesundheit wirklich anfangen, selbst in die Hand zu nehmen, ich glaube, das ist unglaublich wichtig. Und es ist wichtiger denn je, weil wir haben jetzt diese Informationen, auf die können wir zurückgreifen. Mhm. Und wir müssen uns, und da sage ich jetzt ganz bewusst müssen, uns darum kümmern.
Mhm.
Und nicht erwarten, dass wir das einfach irgendwo abholen können.
Jetzt kennst du ja als Heilpraktikerin und Ayurveda-Therapeutin auch beide Seiten. Also du bist die Selbstbetroffene und du bist diejenige, die Menschen begleitet, auch hier auf Mallorca. Du machst ganz zauberhafte Einzelretreats, wo du Zeit verbringst mit Frauen. Fiel denn da auch ein Groschen in Zusammenhang mit deinen Klientinnen und Klienten, dass vielleicht, ich sag jetzt mal, Methoden nicht funktioniert haben und dir dann plötzlich klar wurde, warum? Also konntest du dieses Traumawissen auch in deine Arbeit mit integrieren?
Ich würde sagen, das Traumawissen ist heute der Grund und Boden der ganzen Arbeit. Also Ayurveda ist sehr schön, um einfach einen ganzheitlichen Blick auf die Menschen zu haben. Und nicht nur auf die Menschen, auf die Ernährung, auf das Wetter, auf die Umstände. Also Ayurveda erklärt ja wirklich alles elementar. Und das finde ich sehr, sehr wertvoll und wissenswert auch. Vor allem, wir fangen an, die Menschen wirklich individuell zu betrachten und zu wissen, dass eine Konstitution eben eine Konstitution ist und dass ich nicht mit der gleichen Empfehlung bei allen gleich gut landen kann. Also im Sinne von, dass es denen auch gut tut. Ja. Mhm. Das hat mir sehr, sehr viel geholfen im Ayurveda. Also das ist einfach ein Basiswissen. Und im Prinzip, ja, die Traumaintegration und immer wieder den Körper auch im Blick zu haben. Das ist mir nochmal sehr aufgegangen in den letzten, ja, vielleicht im letzten Jahr sogar ganz extrem. Da gibt's immer noch meines Erachtens viel zu viel Trennung. Also die Mediziner, die gucken nach den körperlichen Beschwerden und die Psychotherapeuten gucken nach den psychischen Beschwerden und die Coaches irgendwo dazwischen.
Ja.
Und das ist einfach immer noch unterbewertet, dieses Ganzheitliche. Jeder spricht davon, aber ich habe nicht den Eindruck, dass es wirklich praktiziert wird.
Mhm.
Und was den Körper betrifft, ich hatte in meiner Psychotherapie am Ende tatsächlich immer das Gefühl, mein Körper braucht was, mein Körper braucht was, mein Körper braucht was.
Mhm.
Und dann kam natürlich die Nervensystemregulation mit ins Spiel, die ich dann auch brav gemacht habe, die mir auch natürlich in gewissen Situationen immer geholfen hat, für den Moment vor allen Dingen auch oft geholfen hat. Aber das war halt nicht nachhaltig. Ich habe immer gedacht, Mensch, irgendwie ist da noch was. Ja, diese Nachhaltigkeit. Also wenn du irgendwann das Gefühl hast, und ich bin jetzt auch schon ein paar Jahre auf dem Weg, auf diesem Heilungs- und Integrationsweg, und ich habe so viel gemacht und würde sagen, habe auch schon ganz gut meine Ernte eingefahren, durch die Arbeit, die ich da auch über viele Jahre fleißig gemacht habe, und immer noch das Gefühl hatte, irgendwo hakt's noch. Es geht nicht darum, dass ich irgendwas nicht verstanden habe. Es geht nicht darum, dass ich mit meinen Anteilen nicht kommunizieren kann. Es geht nicht darum, dass ich irgendwie eine völlig desolate Lebensführung habe oder so, aber irgendwas ist da noch. Und und dieses Thema im Körper, finde ich, wird in der Trauma-Integration noch zu sehr auf die Nervensystemregulation beschränkt.
Und es ist viel, viel mehr. Jetzt kommen wir auf ein Thema, das relativ neu auch in deinem Leben ist. Vielleicht sollten wir aber vorher für alle, die jetzt sich auch mit dem Thema Trauma noch nicht so toll beschäftigt haben, so tiefgründig beschäftigt haben wie du oder ich, und was diese ganze Mikronährstoffversorgung angeht, da kennst du dich viel, viel besser aus als ich. Davon weiß ich gar nichts. Aber vielleicht sollten wir erstmal definieren, was eigentlich traumatischer Stress ist und was er auch auf biochemischer Ebene eigentlich bedeutet. Mhm. Also was unseren Hormonhaushalt, unsere Neurotransmitter, all das in unserem Körper angeht, die Mikronährstoffversorgung und so weiter. Wenn ich es in meinen Worten erklären müsste, jetzt mal so ganz runtergebrochen. Und du hattest auch eine Kindheit, in der du nicht besonders sicher warst, wo du oft in dir verschwunden bist. Du beschreibst es auf deiner Internetseite sehr berührend, dass du dich auch in die Natur geflüchtet hast, um dich zu beruhigen, dass du gemalt hast, einfach ja dich so ein bisschen abgeschnitten hast auch und in dir zurückgezogen und in dich hineingeflüchtet. Das kenne ich auch sehr gut. Wenn wir in den ersten Lebensjahren im Grunde genommen fast dauerhaft in sehr hohen Stresszuständen, in Überlebensreaktionen, die ja dann zu Strategien werden, gefangen sind, schütten wir rund um die Uhr viel zu viel Noradrenalin, Adrenalin, Cortisol aus. Und das wird dann sozusagen unsere Grundkonfiguration und unser Normalzustand.
Exakt.
Ja, wie würdest du es sagen in deinen Worten?
Ja. Genauso. Ja. Das ist die Dosierung, die unser Körper kennt.
Genau. Und das ist übrigens häufig ganz interessant, wenn man dann auf Menschen trifft, das kenne ich auch von mir, die vielleicht in anderen Zuständen sind und sagen, du wirkst ganz schön gestresst. Und dann sagen diese Menschen, ich bin nicht gestresst. Weil sie es gar nicht wahrnehmen, weil uns durch Trauma, und das ist natürlich irrsinnig komplex, das Thema, wir ja auch gleichzeitig genau davon abgeschnitten sind. Das heißt, wir nehmen die Sprache unseres Körpers ja gar nicht wahr, weil aufgrund der Umstände, die waren, wie sie waren, unser kluger Organismus irgendwann gesagt hat, das hier ist alles too much, ich spalte dich mal ab davon. Ja, dann sind wir in der Dissoziation. Ja, genau. Ich glaube, das ist wichtig, das mal zu erfahren, denn in diesen Zuständen bleiben wir. Wir halten das für unseren Alltag und unser Normal. Und ich weiß nicht, wie war das bei dir? Weil ich kannte nur entweder total drüber oder total drunter. Also entweder extrem übererregt, Angstzustände, Panikattacken, völlig angeknipst, Party, gehört übrigens auch dazu. Und dann in den sogenannten dorsalen Vagus, Depressivität, Antriebslosigkeit, tiefe Erschöpfungszustände. Wie war das bei dir?
Also als Kind, wenn ich mich da, soweit ich mich erinnern kann, weil das ist genau das Problem, dass ich mich an vieles nicht erinnern kann, weil die Dissoziation eigentlich das Hauptthema war. Ich war eigentlich gar nicht wirklich da, oft. Ich musste diesen Situationen irgendwie entfliehen und ich hatte nur eine Möglichkeit und das war, in eine andere Welt zu gehen, die mir zur Verfügung stand, und die war in meinen Gedanken. Und auf keinen Fall im Hier und Jetzt. Und von daher kann ich sagen, das war so die Hauptstrategie als Kind. Und später, also von meiner Konstitution neige ich eigentlich gar nicht unbedingt so dazu, in die Übererregung zu gehen. Das passt eigentlich gar nicht richtig zu mir. Ich bin eher sehr erdig, von meiner Ayurveda-Konstitution auch gesprochen. und solide. Mhm. Das hat mir wahrscheinlich auch ganz viel geholfen, diese solide Konstitution, die ich habe, Gott sei Dank. Aber später dann bin ich durchaus auch in Übererregungszustände immer wieder gekommen. Das schaffe ich auch heute noch. Wenn es richtig dolle kommt, dann finde ich mich auch heute dann auch wieder. Aber ich merke es jetzt. Mhm. Und ich kann mir auch wieder raushelfen. Und ich kann dann zu mir sagen, okay, und beim nächsten Mal machen wir es vielleicht anders. Mhm, also das Bewusstsein ist da. Und das war halt lange Zeit überhaupt gar nicht da, weil das war, also ein reguliertes Nervensystem war für mich ein Ausnahmezustand, wenn ich die Dissoziation jetzt auch in das Thema dysreguliert mit reinnehme. Und das ist es ja.
Absolut. Und ist es über Nacht gegangen, dass du das gelernt hast?
Ja, klar. Ich habe eine Pille genommen.
Ein so heilst du dein Trauma in 10 Schritten.
Genau. Ich habe noch 3 Sitzungen bei irgendjemandem gebucht, der sagt, befreie dich von deinem Trauma in 3 Sitzungen und das war's dann.
Ja, genau. Nein, so, das war Ironie.
Das war ein langer Weg.
Ich sage das deswegen, weil das ist eine Platte, die ich nicht müde werde aufzulegen, weil es einfach, ihr Lieben, es ist einfach so, so wichtig. Es ist ein langer Weg.
Richtig. Und das ist aber nicht schlimm, dass es ein langer Weg ist.
Nein, ist es nicht.
Weil wenn man sich vorstellt, in welcher Situation und in welchem Zustand der Körper, das Nervensystem über Jahre waren, das würde ja gar nicht klarkommen damit, wenn wir von heute auf morgen wo ganz anders wären. Also allein das mag man sich mal vorstellen. Ne? Wir kämen uns selbst ja gar nicht mehr hinterher. Ne?
Ganz genau.
Von daher glaube ich, dass es sehr gut ist, dass es ein langer Weg ist. Und dass es ein Weg ist, den wir genießen können, weil auf diesem Weg kommen wir uns ja endlich mal nahe. Und das sollte ja keine Hauruck-Aktion sein, sondern das darf ja ruhig Schritt für Schritt passieren. Und es ist die Idee, was weghaben zu wollen. Und das verstehen wir auch. Also ich glaube, das ist ganz logisch, wenn wir uns nicht gut fühlen. Das ist wie wenn wir irgendwo einen Furunkel haben. Das soll am besten bitte gleich weg. Ja, beim Furunkel klappt das meist gut, bei Trauma eher weniger. Es ist wirklich ein Weg. Und alle, die sich was anderes erzählen lassen, muss ich einfach ganz klar sagen, wird nicht klappen.
Ja.
Ja.
Gehe ich zu 100% mit. Gehe ich zu 100% mit. Und es erzeugt auch so, und das habe ich wirklich am eigenen Leib erfahren, es erzeugt einfach so wahnsinnig viel Frust, wenn wir immer wieder die Erfahrung machen, weil wir glauben ja dann, wir beziehen es ja auf uns, es hat mit uns zu tun, weil der oder diejenige hat doch gesagt, du musst nur dies oder jenes tun, dann ist es vorbei, aber bei mir ist es nicht vorbei, also ist es ja offensichtlich meine Schuld. Und in meinen Seminaren bete ich das gebetsmühlenartig runter und wiederhole es immer wieder. Es ist überhaupt nicht unsere Schuld. Es war niemals unsere Schuld. Mhm. Und Trauma-Integration ist ein wunderbarer Weg, wie du sagst. Auch, ich weiß, es klingt vielleicht ein bisschen zynisch, aber es soll es überhaupt nicht sein. Einer, den man genießen kann und wo man auch zwischendurch sich echt mal auf die Schulter klopfen kann, dass man ihn so mutig geht. Und wenn wir mal diese Zeitkomponente rausnehmen und uns auch bewusst machen, das ist mir zum Beispiel erst in den letzten Wochen klar geworden, also ich tue immer noch sehr, sehr viel, auch für meine persönliche Entwicklung, dass wir ja im Grunde genommen, wenn wir immer wieder uns selber fragen, wann ist das endlich vorbei, was muss ich denn noch alles tun, dass wir ja ungewollt und unbewusst einen alten Glaubenssatz über uns immer weiter uns selbst erzählen, nämlich du bist einfach immer noch nicht genug.
Genau.
Du hast immer noch nicht genug getan und du musst mehr tun.
Und die Frage wäre ja auch, wer in dir möchte denn eigentlich, ganz dass es schnell vorbei ist? Und können wir uns dem mal zuwenden, der da in dir so verzweifelt ist, dieser, nennen wir es Anteil, der das unbedingt weghaben möchte. Und dann sind wir schon an einem ganz guten Platz gelandet. Und du hast eben, oder ich habe eben an dem Satz, ist mir was sofort eingefallen, diese Anerkennung der eigenen Geschichte.
Ja.
Also das, muss ich sagen, war für mich ein absoluter Gamechanger in der ganzen Trauma-Integration, dass ich irgendwann an den Punkt kam, mich selbst zu bemitleiden. Und ich sage das ganz bewusst, bemitleiden. Weil wir sind Opfer gewesen in dem Moment. Und gerade in der spirituellen Szene wird das ja ganz oft zerhackt. Sei nicht Opfer, nimm dein Leben in die Hand und du selbst bist der Manifestor deines Lebens und so weiter und so fort. Und das ist wirklich ein Schlag in die Kniekehle von Menschen, die Trauma-Erfahrungen haben. Und diese Anerkennung, dass ich Opfer war und dass es mir wirklich ganz schlecht ergangen ist an vielen Stellen in meinem Leben und dass ich ist heute gar nicht weiß, manchmal, wie ich das überhaupt geschafft habe. Mhm. Also diesen Teil von mir so anzuerkennen und so auch gefühlt in den Arm zu nehmen und zu sagen, oh Mann, ey, das war echt schlimm.
Es tut mir so leid, dass du das erleben musstest.
Das war für mich der absolute.
Für mich auch.
Also da hat's mich über die Brücke gebracht. Also da passierte ganz viel.
Mm. Und auch die eigene Geschichte zu betrauern, ne?
Ja, genau.
Also wirklich darüber traurig zu sein, dass, dass das passiert ist, was auch immer es war, weil erst dann kann man anfangen, anzukommen in der Gegenwart und in sich zu verankern und zu begreifen, es ist vorbei.
Ja. Und diese Geschichten müssen erzählt werden.
Finde ich auch.
Also manchmal fragen mich Leute, ja, aber das ist doch gar nicht gut, wenn man dann immer wieder in die Geschichte eintaucht. Und ich sage, es geht ja gar nicht darum, tief in die Geschichte einzutauchen, aber es geht darum, dieser Geschichte einen Raum zu geben. Und in dem Moment, in dem ich sie erzähle, wird sie real. Es ist nicht nur Fragmente, ganz wie wir das ja oft kennen in unserem Gedächtnis. Man erinnert sich an dies, an jenes, dann kommt die Emotion hoch und es ist alles irgendwie so ein großes Durcheinander im Kopf. Und tatsächlich habe ich auch eine Klientin, mit der ich da in der Richtung schon gearbeitet habe, dass wir diese Geschichten aufgeschrieben haben. Mhm. Also ganz bewusst, ne? Mhm. Sie hat sie erzählt und ich habe sie dann in eine entsprechende Form gebracht, damit das wirklich Realität wird, damit das gesehen wird, damit es einmal ausgesprochen und im Raum ist. Das ist passiert. Mhm. Und nicht, um in alten Wunden zu wühlen, sondern um Zeitzeugen. Ja, also diese Geschichte zu erzählen, ist wie ein Zeitzeugen, den ich in dem Moment befrage und der aus dieser Zeit noch etwas gerne in die heutige Realität bringen möchte. Das finde ich ganz wichtig.
Finde ich auch. Wir sprechen über HPU. Für alle, die das noch nie gehört haben, was ist HPU?
Also HPU ist, du hast es vorhin schon so schön ausgesprochen, Hämopyrrolactamurie. Das ist das ausgesprochene Wort. Und jetzt weiß jeder ganz, ganz schnell, und warum wir dieses Wort HPU benutzen, das nämlich ein richtiger Zungenbrecher ist. Und HPU ist keine Krankheit, das möchte ich mir gleich vorne wegnehmen, sondern es ist eine Störung im Stoffwechsel.
Mhm.
Und ist leider sehr unbekannt bis jetzt, die HPU. Also es gibt so ein paar Mediziner und Heilpraktiker, die darum wissen, die sich damit auseinandergesetzt haben. Aber es sind wirklich sind noch ganz wenige bis jetzt. Und wir haben ungefähr 10% der Frauen sind ungefähr betroffen in Deutschland, 1% der Männer. Ist also gar nicht so wenig. Wobei all das wirklich nicht richtig gemessen wurde. Das sind so ungefähre Zahlen. Und bei dieser Stoffwechselstörung passiert Folgendes. Da gibt es ein Grundproblem und das Grundproblem betrifft, dass wir teilweise das Häm falsch bauen. Häm ist ein Bestandteil vom Hämoglobin und das ist lebensnotwendig für uns. Und wenn wir das nicht ausreichend zur Verfügung haben, macht das richtige Probleme im Stoffwechsel.
Mhm.
Wir brauchen das also bei ganz vielen wichtigen Stoffwechselprozessen, weil wir ansonsten zum Beispiel zu wenig Sauerstoff in den Organen und in den Muskeln haben. Wir haben ein Energiedefizit in den Zellen. Ja, also das ist auch der Grund, warum wir oft so wenig Energie und mehr Erschöpfung spüren, wenn wir eine HPU haben. Wir können nicht richtig entgiften. Das ist auch ein ganz großes Thema, weil das Häm ein wichtiger Bestandteil von Enzymen ist, die dann nicht zur Verfügung stehen. Und deshalb haben wir auch mehr mit oxidativem Stress zu tun als Menschen, die keine HPU haben. Und was für uns jetzt wichtig ist im Kontext eben auch mit Trauma, ist, dass das Häm für Nervenbotenstoffe zum Beispiel benötigt wird. Also wir brauchen das für die Bildung von Serotonin, von Melatonin. Und deswegen fühlen sich HPUler oft psychisch und physisch eben auch nicht gut, schlafen manchmal auch nicht gut, fühlen sich instabil. Und ja, auch alles ein Punkt, der dem Häm zuzuschreiben ist, dem fehlenden guten Häm sozusagen.
Mhm.
Und wir brauchen das auch für die Herstellung von Cholesterin, von verschiedenen Steroidhormonen, von Schilddrüsenhormonen, von Vitamin D, was ja auch ganz wichtig ist, und auch von Gallensäuren. Und der Körper hat also eine Möglichkeit, sich da zu helfen. Er findet ja immer irgendeine Möglichkeit, unser guter Körper, indem er einfach fortwährend dieses falsch gebaute Häm ausscheidet. Das muss er auch. Weil das ist nämlich toxisch. Und das Problem, was dann entsteht, dass für dieses Ausscheiden von diesem Häm muss er Zink, Mangan und vor allem die aktive Form von B6 an dieses falsche Häm dranhängen. Das heißt, wir haben im Prinzip einen permanenten Verlust von wichtigen Mikronährstoffen.
Mhm.
Ja. Und wenn man sich mal anguckt, also es ist im Hauptfall B6, das da verloren geht. Zink und Mangan in der Regel auch, aber ist nicht ganz so wesentlich wie das B6. Und wenn man sich mal anschaut, für was wir alles Vitamin B6 brauchen, da haben wir zum einen den Histaminabbau. Also viele HPUler haben auch Probleme mit den Histaminen. Wir brauchen es für die Herstellung von Hormonen, das B6. Wir brauchen es für die Bereitstellung von Neurotransmittern. Also da sei das GABA genannt, das Noradrenalin, das Serotonin, das Dopamin. Und weil ich jetzt gerade GABA hier erwähne, zum Beispiel bei Menschen, die unter hoher Sensibilität leiden, ja, die wir ja auch oft im Traumabereich haben, aber auch von den Menschen, die sich als hochsensibel bezeichnen. GABA zum Beispiel ist ein Neurotransmitter, der uns hilft, besser abzufiltern. Es ist wie so ein Puffer im System. Ja? Mhm. Also wenn wir dazu neigen zu sagen, oh, Lautstärke kann ich nicht gut haben, ich kann gewisse Dinge nicht gut filtern, ich bin sehr schnell überwältigt von inneren oder äußeren überanstrengenden Situationen, dann ist zum Beispiel GABA oft einfach nicht genug vorhanden. Und wenn diese Menschen dann von dem wieder mehr haben in ihrem Körper, hilft ihnen das einfach. Ja? Dann wird die Hochsensibilität, die vielleicht teilweise leidvoll ist, dann vielleicht zu einer Gabe.
Mm, ja, und nicht mehr so belastend.
Und nicht mehr so belastend, genau. Wir brauchen B6 aber auch zum Beispiel, um Magensäure herzustellen. Deswegen haben ganz viele HPUler ein Problem mit der Verdauung, das dann bis zum Reizdarm gehen kann. Nahrungsmittelunverträglichkeiten entstehen daraus und so weiter. Wir brauchen B6, um Aminosäuren herzustellen, die wir dann wiederum für die Entgiftung brauchen. Und unsere Nerven brauchen natürlich ganz dringend Vitamin B6, ja. Wir brauchen es auch, um zum Beispiel Zink, Magnesium, Mangan und Chrom überhaupt nur aufnehmen zu können. Ja, das wäre jetzt mal das B6. Oft dazu kommt eben noch dieser Mangel an Zink, weil eben Zink auch an das falsche Molekül drangehängt wird, um es aus dem Körper rauszukriegen. Und dieser Zinkmangel, der beeinflusst unsere Sexualhormone, unser Immunsystem. Das kennen wir meistens, Zink bei Erkältungen einzunehmen. Wieder die Neurotransmitter kommen hier ins Spiel, Zucker- und Fettstoffwechsel. Haut, Haare, Nägel kennen wir meistens auch. Und die Aktivierung von B6, Zink und, wir brauchen Vitamin B6 und Zink, weil die sich gegenseitig bedingen. Ja, also diese beiden, also wenn ich Vitamin B6-Mangel habe, dann muss ich auch Zink zuführen. Das Mangan wird eben auch oftmals an dieses falsche Häm angehängt. Und da geben sich auch Probleme mit dem Histaminabbau.
Das ist interessant, ich hatte auch mal einen Manganmangel.
Ja, ich weiß. Deswegen hat man nicht unbedingt gleich eine HPU, aber man könnte es mal checken.
Ja. Ne?
Genau. Blutgeringung, oxidativer Stress wäre ein Thema, Fett- und Kohlenhydratstoffwechsel auch, Melatonin, deswegen schlafen sie oft auch nicht gut, die Menschen mit HPU. Und was viele auch kennen, ist ein schlechtes Bindegewebe. Also dieses Gefühl, oh, mein Bindegewebe, das staut und was auch einfach natürlich mit der Entgiftung zu tun hat.
Ne? Mhm. Ich sehe mich gerade vor meinem geistigen Auge einen Termin bei meiner Naturheilkundlerin ausmachen. Also es ist auf jeden Fall, das ahnt ihr, es ist keine Kleinigkeit.
Nein.
Wie kam das Thema in dein Leben?
Zufällig.
Klar.
Klar. Alles der berühmte Zufall. Ich hatte vor 10 Jahren mal mit einer Heilerin zu tun, der ich das auch immer vorgetragen habe, dass ich so erschöpft und müde bin. Und die erzählte mir damals, dass ihre Mutter das Problem auch habe und sie davon gehört hat, dass es eben diese HPU gibt und ich soll da mal einen Arzt in Holland anschreiben und das mal checken lassen. Mittlerweile muss man nicht bis nach Holland gehen, mittlerweile kann man das in Deutschland machen, aber ich habe damals noch was über Holland gemacht, habe dann auch einen Test gemacht und wusste, ich habe eine HPU. Und daraufhin habe ich aber nur so ein Komplexmittel bekommen.
Ist das ein Selbsttest?
Ein Urintest. Urintest, der ist sowohl in Holland der Urintest gewesen, ist auch heute ein Urintest, der aber ganz einfach zu organisieren ist. Den kann man bei Medivere bestellen. Das ist ein freies Labor.
Packen wir in die Shownotes.
Knapp 30 Euro und dann weiß man die Geschichte, ganz einfach zu machen. Ja. Und dann habe ich aber nur ein Komplexmittel in die Hand gedrückt bekommen und habe das genommen. Und ja, ich kann sagen, es war vielleicht ein bisschen besser, aber es hat jetzt nicht wirklich das Ruder rumgerissen. Damals wusste ich aber auch noch nicht, dass das Thema so komplex ist, dass ein Komplexmittel einfach zu wenig ist. Und jetzt ploppte das Thema nochmal vor kurzem auf. Wir waren also bei einem Arzt für funktionelle Medizin und sollten ein paar Tests machen. Und bei der Gelegenheit sagte ich, ach, lass doch nochmal HPU testen. Damals wusste ich noch gar nicht, dass das überhaupt gar nicht weggehen kann. Ich dachte, ach, das hat man mal und dann ist es irgendwann weg, wenn man das behandelt. Ist nicht so. Man muss es eigentlich fortwährend sein ganzes Leben behandeln und im Auge behalten. Naja, und dann hatte ich also wieder den positiven Test und dann habe ich gesagt, also diesmal mache ich das aber anders. Jetzt nehme ich nicht einfach nur so ein Komplexmittel. Ich bin dann an eine sehr kompetente Heilpraktikerin gekommen, bei der ich dann auch später eine Ausbildung gemacht habe zu dem Thema. Also waren dann zwei, die das zusammen gemacht haben. Sonja Schmitzer, Sonja Illig, die beide sich sehr intensiv mit dem Thema auch aus eigener Erfahrung intensiv beschäftigt haben. Ja, und so kam es, dass ich eine mehrmonatige Ausbildung zu dem Thema gemacht habe. Und dann war mir plötzlich klar, okay, das ist wirklich so komplex. Das kann man, wie gesagt, ich habe es eben schon mal, ich mag es auch echt nochmal wiederholen, nicht mit einem Komplexmittel heilen. Ja. Vielleicht wäre es noch ganz interessant, mal zu wissen, welche Symptome da mit der HPU-Verbindung stehen. Also starke Müdigkeit und Erschöpfung. Das ist wohl das Leitsymptom, was man als allererstes nennen darf. Wir haben eine geringere Stresstoleranz aufgrund der zum Beispiel fehlenden Neurotransmitter, die GABA zum Beispiel, was ich auch gerade gesagt habe. Angst, Panikattacken und Depression kann mit einer HPU zusammenhängen. Also an all die Menschen, die schon ganz viel in ihrem Leben gemacht haben und immer das Gefühl haben, ich habe doch schon alles getan und trotzdem bin ich nicht stabil, die mit den Symptomen zu tun haben, unbedingt eine HPU testen. Ja? Weil wenn unser Körper nicht versorgt ist, dann sind wir nicht stabil. Und wenn wir keinen stabilen Körper haben, dann ist unsere Psyche eben auch langfristig nicht stabil.
Ja? Und dann, darüber haben wir im Vorgespräch kurz uns unterhalten, ist es natürlich auch mit so Selbstregulationsübungen, Praktiken nicht getan. Weil dann ist es ja im Grunde genommen auch, dann ist die Selbstregulation auch eine Symptombekämpfung.
Ja, richtig, genau. Ja. Genau. Also, wenn wir mal so sagen, ein Nervensystem, was nicht versorgt ist, kann sich nicht langfristig selbst regulieren lernen. Das geht nicht, weil es einfach was fehlt, ja. Und das wäre noch darunter zu sehen, ne? Also, erstmal versorge ich mein Nervensystem mit all den Stoffen, die es braucht. Und dann kann ich ihm was beibringen. Also, wir gehen ja auch nicht ohne Pausenbrot in die Schule.
Klar.
So, klar. Wir haben das Reizdarmproblem, wir haben Nahrungsmittelunverträglichkeiten, die sich dann dazu gesellen. Wir haben mit Migräne oft zu tun, schmerzende Muskel und Gelenke bis Richtung Fibromyalgie gehend. Wir haben Autoimmunerkrankungen, Allergien. Das ist ein riesiger Strauß von Symptomen, der sich da auftun kann. Hautprobleme, Zyklusstörungen, ja. Deswegen, es fängt mit einer ganz kleinen Sache an. Aber wenn man sich vorstellt, dass der Körper über lange, lange, lange Zeit immer unterversorgt ist, dann ergeben sich dann eben ganz, ganz viele andere Probleme. Das heißt, die Schilddrüse kann zum Problem werden, dass sie nicht mehr richtig arbeitet. Der Darm, was bei den meisten Leuten also definitiv der Fall ist, ja. Die Probleme mit Histamin, ja, sind auch nicht ganz von der, was soll ich sagen, es sind echt, also es ist wichtig anzugucken,
Histamin. Absolut,
ja, weil das kann eben auch zum Beispiel bis zu einer Panikattacke führen, eine Histaminabbausstörung, ja. Oder Migräne, ne, ganz klassisches Zeichen für eine Histaminabbaustörung zum Beispiel. Die Nebennieren sind oft erschöpft, ja, weil der Stress einem auch schon lange Zeit verfolgt.
Das heißt niedriger Cortisolspiegel.
Ja, das geht ja in vier Phasen. Ne? Also das baut sich ja dann auf, diese Nebenniere. Erst geht er hoch und später erschöpft die Nebenniere so, dass er runtergeht. Und das ist dann aber auch nicht gut, weil wir brauchen das Cortisol ja. Ne? Und auch andere wichtige Blutwerte müssen wir einfach angucken. Also das Ferritin, das Vitamin D, das Homocystein, die Omega-Fettsäuren. Also dieses Rundum-Paket, weil wenn ich mir vorstelle, und da kann ich jetzt sagen, jemand mit Traumafolge-Symptomen trifft das natürlich noch viel, viel mehr. Aber grundsätzlich, wenn ich in irgendeiner Form Stress habe, verbraucht mein System einfach viel mehr an Mikronährstoffen. Und die Ernährung, die das wirklich alles wieder reinholen würde, ich kenne niemanden, der die so betreibt. Ja, weil das schaffen die wenigsten Menschen, so viel Obst und Gemüse und das alles zu essen, dass sie wirklich zu 100% versorgt sind. Und es reicht halt am Ende des Tages nicht, wenn ich ein gestresstes System habe. Und deswegen würde ich grundsätzlich, und ich spreche es auch bei meinen Klienten an, ja, also manche fische ich schon raus mit HPU, weil es sind auch so bestimmte Persönlichkeiten, das kann ich vielleicht noch dazu sagen, sind oft sehr empathische Menschen, sehr offene Menschen, Menschen, die ständig interessiert sind, die sehr kommunikativ sind, oft sehr sensibel, also in Richtung auch Hochsensibilität gehen, ja. Die kann man relativ schnell rausfiltern. Und dann sage ich immer, schau mal bitte, wenn die Symptome natürlich auch übereinstimmen. Ne? Also nicht nur, weil ihr meint, hochsensibel ist, hat er gleich eine HPU, das meine ich nicht.
Schon,
ne?
Klar.
Aber in der Kombination halt. Ne?
Okay.
Schau da einfach mal hin. Und wenn wir die HPU behandeln, dann lösen sich wirklich Dinge fast wie von selbst. Weil unser Körper, wenn er das bekommt, was er braucht, seine Arbeit macht. Ganz alleine. Da brauchen wir uns gar nicht kümmern.
Die Absätze für diesen Test werden natürlich ins Unermessliche nach dieser Podcast-Folge steigen. Also ich mache auf jeden Fall einen, finde ich hochinteressant. Auch wenn ich mich jetzt aktuell in einigen Symptomen nicht wiederfinde. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich außergewöhnlich erschöpft bin oder besonders viel schlafe. Ich habe eine sehr gute Schlafqualität mittlerweile, habe dafür aber auch sehr viel getan. Wenn du sagst, man muss das sein Leben lang behandeln, sprechen wir dann über Supplements, also Zusatz, Nahrungsergänzungsmittel, welche Rolle spielt die Ernährung? Wie kann man oder wie können wir lernen, damit zu leben?
Also das Behandlungskonzept bei einer HPU ist immer mehr als nur die Supplementierung von Mikronährstoffen. Das ist wirklich ein Konzept, könnte man sagen, auf drei Säulen bestehend. Wir haben einmal die wichtigen Mikronährstoffe, die wir brauchen. Und das ist in der Regel dann auch mehr als Mangan, Zink und Vitamin B6. Weil der eine Mangel zieht den anderen Mangel nach sich. Das heißt, da muss man auch mal eine ordentliche Mikronährstoffanalyse machen. Man muss vor allen Dingen die Vitamine aktiv messen. Da muss man auch gucken, dass man da die richtige Praxis findet, beziehungsweise sich auch selber drum kümmern und eventuell diese Tests selber machen lassen, weil die Arztpraxen darauf nicht eingestellt sind. Ne? Also gerade was Vollblut-Mineralanalysen, Mineralstoffanalysen betrifft.
Aber viele Heilpraktiker machen das, ne?
Bedingt. Also auch die Heilpraktiker sind jetzt nicht viel besser informiert als die Ärzte. Weil man muss selber drankommen an das Thema. Und wer nicht drankommt, beschäftigt sich nicht damit. Ne? Wir haben die Ernährung auf jeden Fall, also eine anti-entzündliche Ernährung. Ich empfehle den Menschen, die betroffen sind, mal 4 bis 6 Wochen, sofern es irgendwie möglich ist, mal auf Gluten zu verzichten, auf Milcheiweiß zu verzichten, auf Zucker zu verzichten, einfach um dieses ganze System mal zu beruhigen. Ja, man muss sich Alkohol natürlich angucken, weil wir haben mit einer Entgiftungsstörung zu tun. Ja, wir müssen über Koffein sprechen, weil im gestressten System natürlich Koffein nicht wirklich gut tut. Ich weiß, das ist alles ein heikles Thema. Ernährung ist immer ganz schwierig.
Immer.
Weil da hängen wir so sehr dran.
Ja, und es ist für viele von uns ja auch eine sehr erfolgreiche Kompensationsstrategie. Absolut. Und absolut. Da sind die, ich habe erst heute Morgen mit meiner Freundin hier auf Mallorca drüber gesprochen, da sind die neuronalen Netzwerke einfach tief verbahnt und verzahnt. So. Und die, da spüre ich sogar, also was heißt sogar, auch ich spüre da immer wieder einen Widerstand, wenn mir irgendjemand sagt, es wäre gut, wenn du dies oder jenes. Ist sofort erstmal.
Ja. Das kann viele Gründe haben. Einmal eine Kompensationsstrategie.
Ja, klar.
Und unser Hirn ist halt auch einfach tatsächlich auf Zucker dressiert. Das ist echt nicht so einfach.
Ich weiß.
Und Zucker ist halt einfach für ein gestresstes Nervensystem. Ich sag mal, warum diese ganzen ADHS-betroffenen Kinder, warum essen die immer so gerne Zucker? Naja,
das ist halt ein Dopamin-Booster, ne?
Ja, das ist einfach schnelle Energie. Ja. Das wäre übrigens auch noch wichtig zu sagen, also gerade auch ADHS-Betroffene zum Beispiel, bitte mal nach HPU gucken. Ja, Kinder, also es gibt auch Kinder, die HPU haben, und zwar ganz viele, ja, die auffällig sind mit ADHS, mit anderen Problematiken. Ja. Also die Kinder auf keinen Fall außen vor lassen. Und wenn die Mutter es hat, dann haben es in der Regel auch die Kinder.
Ich habe übrigens in die Shownotes einige Artikel noch verlinkt. Da könnt ihr euch nochmal einlesen vom Zentrum für Gesundheit und so weiter. Haben auch viele Ärzte wirklich tolle Artikel drüber geschrieben. Also wenn euch das Thema jetzt in dieser Folge das erste Mal begegnet und irgendwas resoniert in euch, einfach mal einlesen. Und wir leben im Jahr 2024, du hast es schon gesagt, wir haben alle Informationen. Es steht viel Quatsch im Internet, aber es steht auch richtig viel gutes Zeug im Internet. Und ich glaube, Eigenverantwortung ist, wir kommen nicht drum rum.
Wir kommen nicht drum rum und lerne das Wesentliche vom Unwesentlichen zu unterscheiden, sozusagen. Ja. Es ist auch auf meiner Seite ein Link zu einem Test, zu einem Fragebogen, Entschuldigung nicht, das muss man unterscheiden, zu einem Fragebogen. Dann kann man erstmal gucken, kommt das überhaupt für mich in Frage? Habe ich mit diesen Symptomen überhaupt was zu tun? Und wenn da schon einige Punktzahlen zusammenkommen, dann könnte man sich überlegen, mal so einen Test zu machen. Wie gesagt, der kostet 30 Euro und ich weiß das und ich kann das entweder ausschließen oder dann eben auch behandeln. Ja. Und wie gesagt, die Ernährung spielt nochmal eine riesige Rolle. Das muss man aber nicht für immer und ewig machen. Das ist einfach mal so am Anfang, dass man wirklich mal
so ein Reset.
Ja, so ein Reset macht, dass der Körper sich einfach mal entspannen kann. Ja. Und auch genau, der Darm wird immer mitbehandelt, ja, die Entgiftung wird gefördert. Also wir müssen auch vor allen Dingen mit Bindemitteln arbeiten in der HPU-Begleitung. Ja.
Zeolit.
Zeolit zum Beispiel, also wir nehmen dann meistens Bentonit, das ist eine Mischung aus Zeolit und Zeobent. Oder auch mal Trinkmoor, was die ganze Darmschleimhaut mal beruhigt, das wird Histamin abbaut. Also erstmal wirklich Entspannung in das ganze System reinbringen, weil wir wissen, wenn wieder Energie da ist, dann hat der Körper auch so viele Selbstheilungskräfte, die er dann auch nutzen wird. Ja? Also deswegen sage ich, das ist mehr als einfach nur 3 Mikronährstoffe einzunehmen. Also so eine HPU-Begleitung geht auch über mehrere Monate. Auch das ist keine schnelle Nummer. Ja? Mhm. Also je älter wir sind, je länger wir mit dem Problem schon unterwegs sind, desto länger dauert es auch. Bei Kindern kann man sagen, so nach 3-4 Monaten haben wir schon eine deutliche Besserung. Bei uns Erwachsenen muss man auch schon mal im halben Jahr rechnen, wo es dann so langsam aber stetig besser wird. Aber es wird besser, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Da ändert sich eine ganze Menge im Leben. Und das passiert fast auf wundersame Weise, weil, wie gesagt, unser Körper total in der Lage ist, das dann selber zu regeln, wenn er die richtigen Sachen zur Verfügung hat. Ja? Und Lebensführung ist natürlich auch nochmal ein riesiges Thema. Ne? Also Stress, HPU, du hast am Anfang gesagt, ist extrem stressinduziert. Je mehr Stress wir haben, das kann man auch in den Tests sehen, desto mehr von diesen Pyrolen werden auch ausgeschieden. Ja? Deswegen ist Stressvermeidung also mindestens genauso wichtig wie die Einnahme von Mikronährstoffen, um eine Balance irgendwie erstmal wieder herzustellen. Und da bin ich natürlich jetzt diejenige, die genau hinguckt und sagt, okay, was ist denn da los gewesen? Was stresst dich denn vielleicht schon sehr, sehr lange? Ist da vielleicht eine Traumafolgegeschichte, die dich da so noch heute belastet einfach, sodass dieser Stress nicht, dass der immer schon da ist vielleicht auch und über lange Zeit. Also wir haben ja vorhin auch gesprochen von traumatischen Kindheiten und wir haben dann den Stress schon viele, viele Jahre mit uns im Gepäck und dann kommen noch so die paar Sachen in der Erwachsenenwelt dazu und dann irgendwann haben wir einfach so viel Stress, dass es wirklich wichtig ist, da nach den Wurzeln des Stress zu gucken und auch nicht da einfach nur Übungen zu machen. Also auch Übungen, ja, aber eben nicht nur.
Ja.
Und auch den aktuellen Stress, die Lebensführung mal angucken. Mache ich denn vielleicht auch manchmal viel zu viel? Also das, was wir als normal bezeichnen, ist ja nicht unbedingt das, was natürlicherweise für uns passt. Also da lege ich auch immer ganz gerne Wert auf diese beiden Wörter. Was ist normal und was ist natürlich? Schau da mal genau hin. Ob du dir vielleicht nicht auch manchmal zu viel zumutest. Und wenn ja, warum machst du das? Also von daher, und das wäre jetzt wieder wirklich diese beiden Sachen zusammenzubringen, okay, und zu sagen, okay, da ist ein Körper, der hat Mangel und der hat Not, aber da ist vielleicht auch eine Seele, die hat Mangel und die hat Not. Und wenn ich nur das eine mir anschaue und nur das eine begleite, dann hat das andere eben weiter Not. Und unser Körper funktioniert halt nur dann gut, oder wir funktionieren als Mensch nur dann gut, also funktionieren jetzt bitte in Anführungsstrichen, wenn wir Körper, Geist und Seele gut behandeln.
Und natürlich spielt das System auch, also unser Umfeld, eine wesentliche Rolle. Und da kannst du ein Lied von singen mit deinem Umzug auf die Insel. Da kann ich ein Lied von singen mit meinem Umzug an den See. Und natürlich auch unser Arbeitsplatz, unsere Beziehungen, unsere Freundschaften, da sind wir im Bereich der Sozioepigenetik. Auch das spielt natürlich einfach eine Riesenrolle. Und ich finde es immer wieder wichtig, weil Wiederholung ist für mich auch der Schlüssel. Ich höre mir Dinge auch über Jahre immer wieder an, immer wieder, immer wieder, weil so sich dieses Erinnern für uns Menschen ja auch sehr schwierig ist und es immer noch tiefer sickern darf, damit es wirklich in unser Normal übergeht. Wie riesig dieser Bereich der Transformation oder der Heilung oder der Integration, nennt es wie ihr möchtet, wie riesig das ist. Und wenn man da einen Topf, den Deckel hochgehoben hat und was drin entdeckt, dann sieht man, oh, in diesem Topf sind noch 10 weitere Töpfe.
Die Vielschichtigkeit unseres Seins.
Ja. Und wie lebst du heute mit deiner HPU? Also ist es eine Diagnose? Ich habe es ja in der Amoderation schon gesagt, die Schulmedizin hat es noch nicht anerkannt als Krankheit.
Ist ja auch keine Krankheit.
Und es ist ja auch keine Krankheit, sondern es ist eine Stoffwechselstörung. Und Leaky Gut hast du, war ja auch lange nicht anerkannt als solche. Aber das ist jetzt keine Diagnose, die niederschmetternd sein muss, überhaupt wenn man nicht die eigenen Lebensumstände da ein bisschen feinjustiert und hier und da Dinge überhaupt verändert.
Nicht. Ich glaube, es ist sogar eine riesige Chance.
Schön, ja.
Schön. Genau wie wenn wir irgendwann entdecken, wir sind von Trauma betroffen, dann ist es erstmal so, aber dann kommt ja die Chance, weil jetzt habe ich ja was in der Hand, jetzt kann ich jetzt wirklich für mich was Sinnvolles tun. Ja? Und nein, es geht nicht weg, die HPU bleibt, diese Stoffwechsellage bleibt. Aber wir werden ja auch dadurch praktisch immer mehr gefordert, auch gut uns selbst zuzuwenden, ja, und Stress zu reduzieren und vielleicht dadurch auch ein Leben zu führen, was viel, viel schöner ist als das, was wir bislang geführt haben, indem wir uns vielleicht ganz oft überfordert haben oder in stressige Situationen gebracht haben. Und auch Menschen, die mit denen ich arbeite, die jetzt nicht HPU haben, ich sage auch denen, bitte guck nach Mikronährstoffen. Ja, wir sprechen ja auch oft vom Hippocampus in der Trauma-Integration. Es gibt keinen einzigen Mikronährstoff, auf den unser Gehirn verzichten kann. So, und dazu gehört also eine Mikronährstoffversorgung, eine passende Bewegung, und passend meine ich jetzt auch ganz, sage ich jetzt ganz absichtlich, weil nicht für jeden passt alles. Ja, also Ernährung, Mikronährstoffe, Bewegung, eine gute Schlafhygiene, also all das, was wir so ganz einfach unter einem gesunden Leben zusammenfassen, das fällt da ja alles mit rein. Und das fällt auch bei der HPU-Begleitung mit rein.
Ich werde übrigens in den nächsten Wochen eine Folge machen mit Dr. Wolfgang Brisch. Ist ein Mediziner aus Berlin, der sich unter anderem spezialisiert hat auch auf Mitochondrien, die ja auch eine ganz wesentliche Rolle spielen, so in unserem Wohlfühlbereich. Also es gibt einfach so viel zu entdecken.
Total.
Und das mag ich auch einfach an deiner Art und an dem, was du gerade nochmal gesagt hast, dass all diese Antworten, die wir dann finden, wenn wir auf diese Forschungsreise gehen, uns ja ganz viele Chancen bieten, weil wir dann wissen, mit was wir es zu tun haben, und wir wissen, okay, ich kann was tun, da ist eine Selbstwirksamkeit, genau. Und klar muss ich einige Dinge ändern, weil das berühmte Zitat angeblich von Einstein, dass der größte Wahnsinn des Menschen ja ist, dass er immer wieder das Gleiche macht, aber andere Ergebnisse erhofft.
Richtig, genau.
Und das funktioniert natürlich nicht. Aber es ist doch wunderbar, auch solche Gespräche wie diese, weil ich habe es am eigenen Leib erfahren, du hast es am eigenen Leib erfahren. Und ich bekomme zum Beispiel heute noch, erreichte mich eine E-Mail zum Thema Lichensklerosus, was bei vielen Frauen mit Traumafolgen und der Lichen kommt jetzt auch immer mehr so in die Sichtbarkeit. Also Frauenärzte erkennen den. Es ist natürlich auch eine Autoimmunerkrankung, also man weiß nicht, woher es kommt und was es ist. Und die Prognose der klassischen Schulmedizin ist, da kann man nichts machen, da muss man bis ans Ende seines Lebens Cortisonsalbe nehmen und einen anderen Weg gibt es nicht. Und ich kann nur aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass ich das nicht teilen kann. Ich nehme seit Jahren keine Cortisonsalbe mehr, außer ich komme in eine emotional hochstressgeladene Situation. Und das ist wirklich ausschließlich emotionaler Stress bei mir. Ich empfinde meinen Arbeitsstress, den ich auch habe, also jetzt bin ich hier auf Mallorca, ich nenne das Urlaub, aber trotzdem mache ich hier eine Podcast-Folge und ich schreibe E-Mails und ich habe einen Klientenaustausch und so weiter. Also natürlich arbeite ich hier, aber sehr viel entschleunigter. Und was hoher emotionaler Stress in mir auslösen kann, da signalisiert mir dann mein Körper zum Beispiel und dann mit einem kleinen Schub an Lichensklerosus, den ersten vielleicht nach 3 Jahren. Aber dann habe ich gelernt, es einzuordnen, und ich weiß, okay, dann nehme ich vielleicht 3 Tage eine Cortisonsalbe, ich weiß, wo ich ansetzen muss, und dann ist es wieder vorbei. Das ist meine Erfahrung. Ich kann nichts mehr tun, als die teilen. Ich will gar nicht sagen, was richtig oder falsch ist, aber das ist das, was ich erlebe. Und wenn ich das erlebe, dann können das ja auch andere Menschen vielleicht erleben. Und das zu teilen und darüber zu sprechen, finde ich einfach wichtig.
Genau, unsere Wunden zu teilen, damit sie Quellen der Kraft werden können.
Ja, genau. Und das betrifft die HPU wie jede andere Symptomatik, Diagnose, Erkrankung oder sogenannte Störung. Und das sind doch einfach Geschichten, die viel Hoffnung machen und viel Mut.
Absolut. Absolut. Und es gibt immer Menschen da draußen, die einem auch gerne helfen, die gerne unterstützen, die gerne begleiten, die dich als Mensch sehen und nicht als laufender Laborwert oder so.
Ja.
Auch da achte ich immer sehr drauf, dass wirklich den Menschen klar ist, dass ich nicht nach Laborwerten alleine gucke, sondern wirklich das ganze Paket sehe, weil das ist wirklich der ganzheitliche Ansatz, den ich mir wirklich wünschen würde für die ganze Medizin. Nicht im Sinne, dass jeder alles können muss, sondern dass wir nicht mehr als Einzelkämpferinnen oder Kämpfer durch die Gegend laufen, sondern dass wir wirklich unsere Kompetenzen auch mehr zusammenwerfen und auch den Menschen vertrauen, die sagen, ich habe da Probleme und wenn ich jetzt zum Beispiel im Fall von HPU das und das mache, dann geht es mir besser. Mhm. Warum guckt denn da keiner hin? Gut, bei HPU ist es natürlich so, das ist sehr zeitintensiv. Ja, also kein Arzt möchte sich damit beschäftigen, über Ernährung oder Lebensführung zu beraten. Und im Bereich der Mikronährstofftherapie ist natürlich jetzt auch, also auch für die pharmazeutische Industrie, nicht wirklich ein interessantes Betätigungsfeld. Daher gibt es da auch wahrscheinlich wenig Studien bislang drüber. Aber genau wie beim Leaky Gut, je mehr Menschen betroffen sind, desto mehr geht der Fokus und die Aufmerksamkeit dahin. Mhm. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir auch darüber reden, dass wir uns da austauschen und nicht sagen, naja, die jetzt erzählt davon so komischen Symptomen, das gibt's doch alles gar nicht und so. Weil das hat wirklich
oder das hat doch jeder.
Ja, oder so. Ja.
Schlafstörung hat doch jeder. Nee. Es ist ja normal. Nein, es
nein,
ist nicht
ist es
normal.
Nicht. Ja, ist normal ist, nicht dass normal. Wir einfach schlafen. Die Frage ist natürlich, mit was beschäftigen wir uns auch über den Tag zum Beispiel, was auch eine Schlafstörung machen kann. Also da haben wir wieder diese ganze Vielschichtigkeit. Und das versuche ich auch möglichst großflächig alles zu sehen und dann auch mal zu sagen, okay, aber hier wird es so spezifisch, zum Beispiel jetzt, da ist der Darm-Hirn-Achse auch ein großes Thema, ja. Bitte, da musstest du mal zu jemandem gehen, der sich wirklich mit Darmsanierung auskennt und der da Spezialist ist, ja. Mhm. Und das sind mittlerweile auch in der Regel nicht mehr unbedingt die Hausärzte, sondern da gibt's wirklich Menschen, die sich ganz explizit damit nur beschäftigen.
Mhm. Im besten Fall wird es ein schönes Miteinander in der Zukunft.
Ja.
So würde ich mir die Medizin von morgen wünschen. Und es ist ja auch das große Erfolgsgeheimnis, zum Beispiel der anonymen Alkoholiker, dass Betroffenen helfen.
Mhm. Ja.
Und nachweislich, das hat der Ulrich Schnabel in der Folge über Verbundenheit erzählt, schreibt er darüber in seinem Buch, ist die Erfolgsquote von Menschen, die alkoholkrank sind und zu den anonymen Alkoholikern gehen, also nicht rückfällig zu werden, viel höher als bei denjenigen, die in eine Einzelpsychotherapie gehen.
Ach, guck. Mhm.
Also diese Kraft der Verbundenheit und diese Erfahrung, da gibt es ein Netz, das mich trägt. Und da gibt es ganz viele Menschen, die haben etwas Ähnliches erlebt als ich, wie ich. Auch wenn natürlich jede Geschichte hoch individuell ist, das hat eine unheimliche Heilkraft. Ja. Und deswegen war es mir auch wichtig, mit dir dieses Gespräch zu führen, praktisch unter zwei Betroffenen, die ihre Erfahrungen mit Betroffenen teilen und sich auf die Hinterbeine gestellt haben und angefangen haben, ihre eigene Geschichte zu verstehen und den eigenen Körper besser zu begreifen und zu verstehen. Und dadurch ja zwangsläufig eigentlich. Also ich meine, wenn wir diesen Körper als wirklich begreifen, als das, was er ist und wie er, da benutze ich das Wort jetzt mal ganz bewusst, funktioniert, dann ist es ja fast unmöglich, die Keule gegen uns selbst rauszuholen, weil dann fangen wir an zu verstehen, warum wir Dinge tun, wozu wir sie tun und wie wir lernen können, Dinge anders zu machen in Zukunft. Und das ist doch einfach sehr hoffnungsvoll.
Total. Und mehr in die Eigenverantwortung
ganz
kommen.
Genau.
Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiges Zeichen, was wir gerade von allen Seiten gezeigt bekommen.
Ja. Absolut.
Wir sind nicht ausgeliefert.
So ist es.
Nicht mehr.
Nicht mehr, genau. Halleluja.
Halleluja.
Carina Brack findet ihr in den Shownotes unter dieser Folge. Es war eine wunderbare Begegnung mit dir. Ich hätte mir keinen schöneren Ort wünschen können. Und ich freue mich, dass wir verbunden sind. Ja. Und euch, ihr Lieben, höre ich wieder am nächsten Freitag. Und ich werde mich heute mal verabschieden mit dem traumhaft schönen Sound hier auf Mallorca. Dafür gehe ich auch gleich extra nochmal raus. Und schenke euch ein paar Augenblicke an Windspiel und Grillengezirpe.
Oh ja. Und es waren ganz viele Schmetterlinge hinter dir noch unterwegs.
Sie leben hoch. Also an alle Babyraupen und die sich bereits entfaltet haben, euch einen wunderbaren Tag. Danke dir, liebe Carina. Ich freue mich, dass du da warst.
Danke dir, Kathi. Ich freue mich sehr, dass wir im Gespräch waren.